Ja, Benedikt, schön, dass du heute da bist und dass du den Weg hier nach Regensburg auf dich genommen hast. Wir möchten heute das Thema Restnutzungsdauergutachten besprechen. Das ist ein Thema, was in vieler Munde ist, ja, gerade bei Personen, die in Immobilien investieren, vielleicht da auch was optimieren möchten, wo wir Steuerberater auch mit ins Boot kommen. Und für so ein Gutachten braucht man einen Gutachter, ja, besonders einen professionellen, und den freuen wir heute hier zu haben. Stell dich gerne mal kurz vor, was du machst, wie du zu dem Thema Gutachten kamst und wie so deine Aufgaben als Gutachter aussehen.
Ja.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Herzlichen Dank, lieber Robert. Mein Name ist Benedikt Üppisch. Ich bin Diplom-Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Und zum Gutachterwesen kam ich, weil mich Immobilien immer sehr interessiert haben. Ich habe zuerst Projektentwicklung gemacht und Bauleitung und bin dann über die Schiene dann in Richtung Gutachten gekommen. Und mittlerweile ist es so, dass das auch mein Hauptberuf ist, und habe mich spezialisiert auf Restnutzungsdauergutachten, Verkehrswertgutachten. Und wie du schon einleitend gesagt hast, sind Restnutzungsdauergutachten momentan sehr interessant und sehr wichtig, weil viele Leute oft noch gar nichts davon gehört haben, und da kann man sehr viel steuerlich machen. Aber da bist du der Experte hierfür.
Genau. Auf jeden Fall sehr spannend. Also wir kennen uns jetzt auch schon einige Monate. Wir sind ja beide bei so einem Immobilienstammtisch die Häuptlinge, die Organisatoren, und haben uns da auch schon gegenseitig ein bisschen mit Fachvorträgen unterstützt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute hier bist und zu diesem Thema fachkundig aus der Sicht von einem Gutachter das Ganze darstellst. Wie du gesagt hast, dieses Restnutzungsdauergutachten ist sehr bekannt geworden, gerade in den letzten Monaten. Vielleicht mal für unsere Zuhörer und Zuschauer eine Einordnung. Also ein Restnutzungsdauergutachten kann man eben machen, wenn man eine Immobilie hat und abweichend von der gesetzlich typisierten Nutzungsdauer von Immobilien abweichen möchte. Der Gesetzgeber hat schon bewusst, ja, im Paragraph 7 vom Einkommensteuergesetz für Immobilien standardisierte Abschreibungssätze festgelegt, wie üblicherweise der Werteverzehr von einer Immobilie ist. Da kommen wir später noch bei deinem Teil dazu. Steuerlich sagt der Gesetzgeber, Wohnimmobilien, und das sind ja die meisten, um die es eben geht bei diesen Gutachten, werden mit 2% pro Jahr abgeschrieben, zumindest wenn man so in den Zeitraum 1925 bis 2023 reinfällt, also die allermeisten Immobilien, die wir heutzutage sehen. Und 2% pro Jahr sind dann entsprechend 50 Jahre, über die eine Immobilie steuerlich abgeschrieben wird, zumindest der Gebäudeteil. Und das ist erstmal so die Richtlinie, die man in der Steuererklärung anzugeben hat. Ja. Jetzt ist natürlich das mehr oder weniger realistisch. Also für eine Neubauimmobilie mag das vielleicht erstmal viel sein, ja, weil natürlich die noch länger halten könnte, 70 Jahre, 80 Jahre. Also nach 50 Jahren fällt ja so eine Neubauimmobilie in der Regel ja auch nicht in sich zusammen. Ja. Deswegen sind es einfach typisierte Abschreibungssätze, um einfach den üblichen Verkehr mit den Steuererklärungen zu standardisieren, dass man nicht immer den Einzelfall entscheiden muss. Und das ist eben auch der Regelfall, den wir haben. Für Neubauimmobilien gibt es da nochmal höhere Prozentsätze mit 3%, was ja dann ungefähr so 33,5 Jahre ergeben, was ja auch nicht ganz realistisch ist. Das wird natürlich auch politisch immer ein bisschen gefördert, das Thema, weil natürlich Abschreibungen die Steuer reduzieren und dann natürlich für eine Steuererstattung sorgen. Und wenn man jetzt von diesen standardisierten Prozentsätzen abweichen möchte, dann kann man eben so ein Restnutzungsdauergutachten machen. Denn durch dieses Gutachten kommt normalerweise und im Idealfall eine kürzere Nutzungsdauer raus. Ich nenne mal zum Beispiel 25 Jahre, und dann hätte man entsprechend 4% Abschreibung statt den standardisierten 2% über 50 Jahre. Und die Regelung dazu ist eigentlich der Paragraph 7 Absatz 4, den gibt es so auch schon mehrere Jahre. Es war aber noch nie wirklich so publik, ein Restnutzungsdauergutachten zu machen, ja, weil natürlich die Anerkennung immer ein Thema mit dem Finanzamt ist. Es gab lange Zeit die Möglichkeit, selber darzulegen, wie lang die Restnutzungsdauer von einer Immobilie ist. Jetzt sind natürlich die wenigsten Eigentümer Bausachverständige und können das da seriös einschätzen und gar dem Finanzamt darlegen, was denn jetzt die tatsächliche Restnutzungsdauer ist. Deswegen wurde dann ein BMF-Schreiben erlassen, das dann bestimmte Regeln aufgestellt hat, dass ein Gutachter einzuschalten ist, der nach einer bestimmten DIN-Norm qualifiziert sein muss und dann auch bestimmte Teile in dem Gutachten erläutern muss. Und da kommst dann gleich du ins Spiel. Und das ist eben ein sehr komplexes Feld, in das man sich da hineinbegeht. Und da würde uns jetzt mal interessieren, wenn jetzt du engagiert wirst von einem Eigentümer für so ein Restnutzungsdauergutachten, wie läuft denn das üblicherweise ab? Also wie kommt der Kontakt zustande? Machst du das weitestgehend online? Kommst du vor Ort zu den Kunden und besichtigst die Immobilie? Und was schaust du dir da so konkret an? Also da gibt es ja auch mehrere Felder. Da würde uns mal interessieren, wo guckst du da hin bei so einem Gutachten?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich hauptsächlich tatsächlich durch Empfehlungen arbeite. Ich habe natürlich Webseite und andere Kommunikationskanäle, habe auch Vorträge, die ich halte in verschiedenen Immobilienstammtischen, aber hauptsächlich auch durch Empfehlungen. Wichtig ist, dass man, wenn man als Gutachter dann vor Ort ist, dass man auch wirklich dann eine Vorortbesichtigung macht und sich die Immobilie anschaut und diese auf Herz und Nieren prüft. Bedeutet also, dass man einmal natürlich die Außenfassade prüft und die Außenbauteile prüft und dann natürlich auch innen die Wohnung oder die Zimmer alle anschaut und prüft, ja, was sind denn für Schäden theoretisch da, sind Bauschäden da, sind Baumängel da, wie ist der Zustand der Heizung, was sind an Modernisierungen gemacht worden, und dann ergibt sich quasi ein Gesamtbild von der Immobilie und es gibt bestimmte Tabellen, die man dann auch nutzen kann, weil jede Modernisierung, die man dann am Gebäude macht, verlängert wiederum die Restnutzungsdauer, sei es jetzt zum Beispiel am Dach eine Dämmung oder in den Bädern oder auch jetzt zum Beispiel an den Außenwänden eine Dämmung, die verlängert wieder die Restnutzungsdauer. Und da ist es eben dann wichtig, dass man halt prüft, ja, was sind an Modernisierungen gemacht worden, eben was hat die Immobilie schon an Abnutzung erfahren, und dann wiederum schreibt man dann das Gutachten. Man macht auch Fotos bei der Besichtigung, das ist ganz wichtig, dass man die anfertigt, dass man halt einfach auch zeigt, dass diese Immobilie einfach diesen momentanen Zustand hat. Man kann nämlich auch theoretisch zurückdatieren, wenn man sagt, man möchte das Gutachten ein oder zwei Jahre rückwirkend haben, braucht man auch Fotos, aber grundsätzlich ist es so, zum Wertermittlungsstichtag, da macht man Fotos, prüft alles ab und schreibt dann dahingehend das Gutachten auf die jeweilige Immobilie.
Genau. Das bedeutet, du brauchst ja auch vom Kunden dann erstmal Informationen, was wurde denn in der Vergangenheit alles gemacht, also quasi eine Übersicht quasi zu den ganzen Erhaltungsaufwendungen, also wann die letzte Heizung saniert wurde, ausgetauscht wurde, wann das Bad das letzte Mal gemacht wurde. Was sind denn da so die Grundeckpfeiler, die du da so anguckst? Also man spricht ja immer von diesen verschiedenen Gewerken einer Immobilie. Fassade hast du schon gesagt, welche Punkte sind es dann so konkret, die du da üblicherweise anschaust bei einem Objekt?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass man zum einen einmal schaut, wie ist das Dach beieinander, hat es eine Dacherneuerung gegeben und wurde das Dach auch gedämmt. Dann schaut man einmal von den Außentüren und von den Fenstern, wie ist da der Zustand, sind die nur original oder sind die schon recht alt, weil die haben ja auch was mit der Wärmedämmung zu tun. Dann natürlich auch die Außenwände, ja, wie sind die beieinander, ist da schon mal gedämmt worden. Die Leitungen schaut man sich an, sprich also Stromleitungen, Abwasser, Zuwasserleitungen, als auch Gasleitungen und auch die Heizungsanlage, die natürlich energetisch muss man auch schauen, ja, sind da noch die fossilen Brennstoffe verwendet, sprich also Öl oder Gas, oder hat man schon was Neueres, Pellets, und dann grundsätzlich auch, wie ist die Innenausstattung, Bauausstattung, sprich, wie sind die Decken, wie sind die Böden, wie sind die Treppen beieinander, wie ist da der Zustand, und hat man dann zu guter Letzt auch den Grundriss vielleicht verändert, hat man eine Zwischenwand gezogen, hat man eine Zwischenwand rausgenommen, um vielleicht den Wohnkomfort zu verbessern. Das sind alles so Punkte, die man quasi dahingehend berücksichtigt. Und um auf deine vorherige Frage noch einzugehen, also vom Kunden braucht man natürlich zum einen einen Grundriss, ja, damit man auch prüfen kann, ja, was, wie ist da der Grundriss, wie schaut das Gebäude aus, gibt es Veränderungen. Und zum anderen ein Energieausweis ist sehr wichtig, dass man sieht, ja, wie viel Energie verbraucht das Gebäude, wann wurde was modernisiert. Und dann ist auch immer ganz wichtig, dass man weiß, wie viel, um eine Einschätzung treffen zu können, wie viel Prozent vom Gebäude, wie viel Prozent vom Kaufpreis fallen auf das Gebäude und wie viel auf den Boden. Aber das werden wir dann vielleicht einmal in einer anderen Folge nochmal tiefer ein bisschen eingehen. Aber das sind so die Eckpfeiler, die man grundsätzlich macht. Und du, lieber Robert, du nimmst ja quasi diese Gutachten, die ich dir dann zur Verfügung stelle, und quasi baust die quasi in deine Einkommensteuererklärung ein. Wie ist denn das grundsätzlich? Wie verarbeitest denn du ein Gutachten steuerlich dann in die Einkommensteuererklärung?
Also wir schauen uns erstmal das Gutachten grundsätzlich an, ob das alle Vorschriften, ich habe vorhin das BMF-Schreiben angesprochen, erfüllt. Jetzt inzwischen, also wir haben jetzt den Februar 2026, ist ja dieses BMF-Schreiben inzwischen wieder aufgehoben worden. Vor Weihnachten letzten Jahres. Das heißt, theoretisch kann ja jetzt jede Art der Darlegung anerkannt werden, ja, ob es das Finanzamt tut. Ist natürlich wieder alles einzelfallabhängig, empfehle aber trotzdem zusätzlich dieses Gutachten zu machen, weil man dann einfach, ich glaube, die beste Güte der Nachweispflicht hat, ja, bei dieser Sache, und dann kann man das auch ganz gut argumentieren, weil eben ja ein Bausachverständiger da sich perfekt auskennt, und ich denke, weder der Steuerberater noch der Finanzbeamte da grob was dagegen sagen kann. Dennoch schauen wir die Gutachten durch, ob der eben da auch alle bisherigen Voraussetzungen erfüllt. Das ist ja einmal die wirtschaftliche Nutzungsdauer, die rechtliche und auch die bauliche, also dass da entsprechend alle Themen mit abgedeckt sind, dass auch idealerweise eine Vorortbesichtigung durchgeführt wurde. Das ist ja nicht immer zwingend notwendig, aber schon hoch empfohlen. Ja, geht natürlich auch mal darauf an, wie sehr geht es aus anderen Unterlagen hervor. Es zählt ja immer das Gesamtbild, aber so eine Vorortbesichtigung empfehlen wir schon auch immer mitzumachen, ja, wenn der Gutachter sowieso da ist und die ganzen Fotos macht, damit das auch alles mit dokumentiert ist. Wir schauen dann letztendlich, was ist die Restnutzungsdauer von dem Gutachten. Also weitestgehend ist es ja dann eine Zahl, die dann am Ende von den ganzen Beschreibungen vom Gutachter dann am Ende zustande kommt. Die prüfen wir nochmal kurz auf die rechnerische Richtigkeit, also ob da vielleicht noch ein Rechenfehler drin sein könnte. Natürlich meistens nicht, aber das füge ich immer noch mit hinzu zu dieser Tätigkeit. Und dann verwenden wir das in der nächsten offenen Einkommensteuererklärung. Da vielleicht auch der Hinweis: Bei Immobilien, die schon im Bestand sind, ja, gilt natürlich dieses Restnutzungsdauergutachten, also diese Zahl von den Restjahren natürlich auf den Restbuchwert, also die Abschreibungsmasse, die zu dem Zeitpunkt noch übrig ist. Das kann natürlich bei Gebrauchten schon ein bisschen weniger sein als zum Zeitpunkt der Anschaffung, weil natürlich die 2% auch schon über die Jahre vorangeschritten sind. Lohnt sich aber dennoch in den allermeisten Fällen. Besonders attraktiv ist es natürlich bei einer neu angeschafften Immobilie, die jetzt nicht neu sein muss, aber zumindest für den Steuerpflichtigen neu ist, also in dem Jahr, wo er es gekauft hat, biete ich meinen Mandanten immer an zu gucken, macht ein Restnutzungsdauergutachten Sinn? Ja, weil natürlich da kann man von Anfang an direkt die Abschreibung beeinflussen und direkt von Anfang an diese Steuervorteile in Anspruch nehmen. Es wird dann natürlich einmal in der Excel-Datei eine Berechnung durchgeführt, was ist der Restbuchwert, was sind die restlichen Jahre, und dann darauf die Abschreibung. Also das ist jetzt mathematisch nicht besonders anspruchsvoll. Man muss es natürlich auch in die Steuererklärung hineinbringen. Man muss es dem Finanzamt auch darlegen, weil die sehen natürlich auch, die Abschreibung ist ja sonst immer linear 2%, jedes Jahr das Gleiche. Und wenn dann plötzlich im sechsten Jahr eine Abweichung kommt, fällt das natürlich auf, ja. Gerade bei so einem standardisierten Posten. Und da erläutern wir das Ganze, liefern auch gern proaktiv das Gutachten mit aus. Das liegt uns ja zur Bearbeitung sowieso vor. Und dann geht das auch in der Regel dann durch. Es dauert natürlich oft, ja, weil natürlich die Gesetzeslage sich jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal geändert hat. Einige Finanzämter möchten oder wollen keine Steuerbescheide erlassen, weil sie denken, da kommt jetzt nochmal ein neues BMF-Schreiben, was auch gut sein kann. Ja. Also von daher geht das in der Regel schon durch, aber man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, ja, bis das durchgeht, weil es natürlich schon ein größerer Posten ist, der zu mehr steuerlichen Ermäßigungen in der Einkommensteuererklärung führt und das natürlich dann auch vom Finanzamt genauer geprüft wird. Und dieses Restnutzungsdauergutachten gehört zu uns als ein Teil der Beratung, wenn wir einen neuen Mandanten haben oder auch bei den laufenden Mandanten schauen wir, welches Baujahr hat die Immobilie, macht da so ein Restnutzungsdauergutachten Sinn? Vielleicht da auch die Frage zurück an dich, ab welchem Jahr macht denn so üblicherweise ein Restnutzungsdauergutachten Sinn? Also ich glaube, die jetzt 10 Jahre alt sind, da sind wir uns einig, das macht keinen Sinn. Welches Jahrzehnt würdest du sagen, macht Sinn, da mal so eine Voreinschätzung zu machen für so ein Restnutzungsdauergutachten?
Also grundsätzlich ist es so, dass man sagt, ab dem Baujahr um 1990 rum und alles, was da rund ist, macht Sinn. Und natürlich muss man dann auch schauen, wie viel ist modernisiert worden. Ja, wenn natürlich schon viel gemacht wurde von den Punkten, die ich vorher gerade angesprochen habe, dann ist es meistens eher nicht so sinnvoll. Es ist, kommt immer ein bisschen individuell drauf an und man muss sich jeden Fall auch immer direkt anschauen. Ja, auch die den baulichen Zustand, ja, also wenn jetzt das Objekt dann auch voll mit Schimmel ist oder sowas, macht das auch nochmal grundsätzlich was aus. Und was auch ganz wichtig ist zu sagen, ist also grundsätzlich gilt bei so Gutachten immer, dass der Gutachter wirklich, also das kann ich nur empfehlen, vor Ort gewesen sein muss und soll, weil es gilt diese Höchstpersönlichkeitspflicht. Das heißt also, dass man wirklich auch jemanden fachtechnisch vor Ort hat, der sich das Objekt auch wirklich angesehen hat, weil es gibt immer wieder ja, Dinge, wo man dann nicht vor Ort war und dann gibt es meistens Probleme beim Finanzamt und wie vorher schon gesagt, auch die Bilder, die man dem Finanzamt dann im Gutachten beifügt, dass man dann auch wirklich darstellen kann, warum diese kürzere Restnutzungsdauer auch wirklich so gegeben ist.
Ja, absolut. Und auch die Vorteile daraus aus so einem Gutachten sind schon wirklich sehr hoch. Also immer wieder merke ich bei Mandanten, wenn man so ein Gutachten macht, ist ja natürlich, das Gutachten kostet auch Geld, ist gut investiert, ja, für die Steuerersparnis, die man dann hat, ja, beziehungsweise früher bekommt. Also gerade wenn man da Restnutzungsdauer von den standardisierten 50 Jahren auf zum Beispiel 25 Jahre runterkommt, ja, was vielleicht bei einem Objekt in den 60er Jahren oder so durchaus üblich ist, dass man sowas hinbekommt, ja, mit so einer Restnutzungsdauer, dass man dann wirklich die doppelte Abschreibung hat. Ja. Also statt beispielsweise bei einem Gebäudewert jetzt von 100.000 Euro wären es ja linear 2%, also 2.000 Euro pro Jahr. Wenn man dann nur 25 Jahre Restnutzungsdauer hat, sind es dann entsprechend 4.000 Euro. Also 2.000 Euro zusätzlicher Aufwand, ja, in der Steuer, Werbungskosten, darauf dann wieder 42% Steuern, ist ja dann auch einiges, ja, was man dann wieder zurückbekommt. Und je höher die Zahlen, desto mehr bekommt man dann natürlich zurück und hilft natürlich dann auch bei der Finanzierung von einem Objekt. Also gerade in der jetzigen Zeit, wo die Zinsen ja bei um 4% sind, ist natürlich auch die Finanzierung teuer. Die meisten Immobilien rechnen sich so im ersten Deckungsbeitrag meistens nicht, ja, sondern eben oft erst, wenn die ganzen Steuererstattungen, Ersparnisse, Steuertricks dann dagegen gerechnet werden, dann kommt man meistens Cashflow-positiv und das ist eben eine gute Möglichkeit, wie man mit so Restnutzungsdauergutachten das an der steuerlichen Seite, ohne dass irgendjemand da was tun muss dafür, ja, außer eben der Gutachter, der dann das Gutachten schreibt, man direkt einen Hebel hat, den man selber mit beeinflussen kann, um das Ganze für sich besser zu gestalten und einfach von seiner Steuerlast wieder runterzukommen. Und da prüfen wir eben auch für unsere Mandanten die Möglichkeit, dass wenn man eben so einen Verlust hat, ja, gerade durch so eine höhere Abschreibung, dass man so einen Teil eben auch schon nicht erst mit Abgabe der Einkommensteuererklärung zurückbekommt, sondern eben auch schon monatlich zum Beispiel mit einem Ermäßigungsantrag für die Lohnsteuer, dass man eben schon monatlich beim Arbeitgeber weniger Lohnsteuer abführen muss. Da gibt es ein Kommunikationsmittel mit dem Finanzamt, dass man da einen Freibetrag auf die Lohnsteuerkarte bekommt sozusagen, um dann weniger Steuern zu bezahlen, ja, schon im laufenden Monat, um dann nicht von dieser einen Steuererklärung dann abhängig zu sein, die man abgibt. Und das ist eben eine gute Möglichkeit, um da sich ein bisschen finanziell was frühzeitig mit zurückzuholen. Und diese Gutachten machen schon in den meisten Fällen Sinn, gerade so ab 1990, wie du es eben gesagt hast, da habe ich eben auch sehr, sehr gute Beispiele, wo das wirklich schon sehr attraktiv ist.
Ich möchte dazu gerne noch ein Beispiel geben, weil gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der auch Immobilien hatte. Und genau das war der Punkt auch, dass die Kundin gesagt hat, sie hadert sehr stark mit der Immobilie. Sie will sie verkaufen, weil sie Cashflow negativ ist. Und sie weiß, sie hat damals einfach hat's auch nicht besser gewusst. Und so ergeht es vielen Kunden, die einfach auch nicht von dieser positiven Art der Steuerersparnis wissen, dass sie einfach diese Restnutzungsdauergutachten nicht machen. Und ich habe dann halt das ein bisschen erklärt. Ihr war das auch gar nicht bekannt grundsätzlich. Und dann war sie tatsächlich recht glücklich, muss man wirklich sagen, weil durch diese Ersparnis, die wir dann so grob überschätzt ausgerechnet haben, wobei du da der Experte bist, aber so grob, was ich an Restnutzungsdauer errechnet hatte, hat sie gesagt, ja gut, da kann sie die Immobilie tatsächlich behalten und war recht glücklich. Aber lieber Robert, ich wollte die fragen grundsätzlich, wie ist es denn mit den Einkünften? Verrechnet man das dann quasi nur mit den Mieten, wenn da so ein Restnutzungsdauergutachten mit der Abschreibung ist, oder kann man das mit dem ganzen Einkommen abrechnen, oder wie ist denn das?
Genau. Also wenn man Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat, ja, als klassischer Vermieter, ja, dann ist das eine von 7 Einkunftsarten in der Einkommensteuer. Und die werden grundsätzlich, bis auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen mit der 25% Kapitalertragssteuer, die sind ein bisschen so nebenbei, ja, die haben so ein bisschen so eine eigene Rechnung, aber grundsätzlich alle anderen Einkünfte kann man miteinander verrechnen. Das ist erstmal positiv, weil wenn man klassisch Angestellter ist mit einem Gehalt, positiv natürlich, ja, und dann negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat, was man üblicherweise durch 4% Zinsen, beispielsweise 3% Abschreibung, ja, dann sind wir entsprechend schon bei 7%, und 7% Rendite kriegt man gerade aktuell am Markt eher schwer. Ja, in normalen, gut besuchten Lagen hat man da meistens Verluste aus Vermietung und Verpachtung, aktuell. Ja. Und die kann man natürlich genauso mit den positiven Einkünften verrechnen, und dann kommt es eben meistens zu einer Erstattung. Und gerade bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung haben wir dann einzelne Anlagen in der Einkommensteuererklärung für jedes Objekt. Und bei dem Objekt, wo man eben dann so ein Restnutzungsdauergutachten macht, haben wir dann einmal die Einkünfte, einmal die Werbungskosten. Und die Einkünfte bleiben ja durch so ein Restnutzungsdauergutachten gleich. Also die sind ja identisch, die Miete, die man vom Mieter bekommt. Aber die Werbungskosten, die erhöhen sich natürlich durch das Restnutzungsdauergutachten. Das heißt, der steuerliche Verlust wird immer geringer. Und das ist natürlich auch unser Ziel, dass man eben da vor dem Finanzamt möglichst, sage ich mal, arm dasteht, ja, mit den Immobilien, die man hat, steuerlich aus der Sicht, um da natürlich die Einkünfte zu verrechnen. Das ist natürlich ein großer Vorteil bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man Unternehmer ist, ja, einen Betrieb hat, eine Firma, ein Büro hat oder ein Fabrikgebäude hat, kann man natürlich genauso die Immobilie, die man selbst besitzt, abschreiben. Also das gilt dort genauso wie bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Und auch da kann man, wenn man natürlich hohe Gewinne hat aus seiner produktiven Tätigkeit, könnte man eben auch so ein Restnutzungsdauergutachten für die Gewerbeimmobilie machen. Wobei da schon meistens schwierig ist, weil die werden mit 3% abgeschrieben, Gewerbeimmobilien. Also da startet man eh mit einem besseren Prozentsatz. Jetzt sind natürlich Gewerbeimmobilien noch mehr abgenutzt, weil natürlich da drin gearbeitet wird und Maschinen stehen. Also da kommen schon auch noch kürzere Restnutzungsdauern als wie bei Wohnimmobilien raus. Kann eben auch hier ein sinnvoller Weg sein, um, sage ich mal, seinen Betriebsaufwand auch als Unternehmer in seinem Betriebsvermögen zu optimieren. Genau. Sehr schön. Und ich habe mir tatsächlich gestern auch in Vorbereitung für unser Gespräch, bin ich mal so die Mandantenliste von mir so durchgegangen, ja, und habe mal mir selber die Frage gestellt, alle Mandanten, die so ein Restnutzungsdauergutachten machen, wo kamen denn da die Gutachter so bei der Restnutzungsdauer raus? Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was schätzt du denn, ja, vielleicht auch so mit deinen Erfahrungen, was so bei denen, die so ein Gutachten machen, so im Durchschnitt für eine Jahreszahl rauskommt bei der Restnutzungsdauer?
Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich so um die 30 Jahre.
Na dann, also wir sind auf jeden Fall unter den 50, und bei mir waren es sogar tatsächlich 24 Jahre. Es sind natürlich einige Ausreißer mit tatsächlich auch nur 12 oder 14 Jahren mit dabei, was aber auch wirklich sehr abgewohnte Immobilien waren. Aber da sieht man mal, also das ist schon gut die Hälfte, was man ungefähr sagen kann von der Restnutzungsdauer, die man da runterkommt. Natürlich sind jetzt viele dabei, die kein Gutachten gemacht haben, also nur die, die das in Anspruch genommen haben, aber da lohnt sich es in der Regel immer, und auch den Kosten oder die Aufwand, den man einmalig damit hat, ist eigentlich sehr, sehr schnell amortisiert.
Ja, das ist natürlich wunderbar, und das Schöne ist also, man kann sich ja jederzeit melden beim Gutachten, man kann schon mal eine Vorabprüfung machen und schon mal eine Range auch irgendwo einschätzen, was so eine Immobilie an Restnutzungsdauer hat, und dann kann man durchaus entscheiden, also wir machen das gerne auch kostenfrei, dass man einfach mal eine grundsätzliche grobe Richtung hat, wo geht denn das Ganze hin.
Genau. Perfekt. Vielen Dank, lieber Benedikt. Das waren wirklich sehr interessante Punkte von dir. Und freuen wir uns, mehr zu hören über das Thema Immobilien und bedanken uns an der Stelle für deine Zeit.
Recht herzlichen Dank, lieber Robert, dass ich kommen durfte.